Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 12. März. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Viele Menschen beziehen im Kanton Bern keine Sozialleistungen, obwohl sie Anrecht darauf hätten.
Das heißt, so viele Menschen, die haben eigentlich keinen Zugang zum sozialen Netz. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Versagen des Sozialstaats.
Und dann drastischer Rechtsruck in Chile. Gestern wurde José Antonio Kast zum Präsidenten vereidigt.
Also er ist gegen Feminismus, er ist für traditionelle Rollenverständnisse, er spricht sich gegen jede oder hat sich in der Vergangenheit gegen jede Form von Abtreibung ausgesprochen.
Was bedeutet dies für die sozialen Bewegungen Chiles? Und wie positioniert sich der neue Präsident außenpolitisch? Das hören wir später im Interview. Und außerdem sind wir heute wieder mit der BKA on air. Heute teilt Melina Tenisch von der Berner Kulturagenda ihre poetische Bildbetrachtung einer Styroporarbeit der Künstlerin Lynn Mai Said.
Das langlebige Styropor steht im Kontrast zur Fragilität des Reliefs. Ich blicke auf diese utopische Szene auf 70 x 100 x 32 cm, in der Mensch und Tier friedlich beisammen sind.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Wir beginnen mit den Meldungen aus dem Bundeshaus, wo derzeit die Frühlingssession des Parlaments läuft. Noah Piu hat die Übersicht.
Neue Atomkraftwerke in der Schweiz bauen. Das will der Ständerat ermöglichen. Er hat sich gestern mit der Initiative Blackout stoppen befasst. Der Ständerat empfiehlt die Initiative zwar zur Ablehnung, hat dem indirekten Gegenvorschlag aber zugestimmt. Auch dieser sieht vor, das Verbot des Baus neuer Atomkraftwerke in der Schweiz aus dem Gesetz zu streichen. Möglich war dies, weil die meisten VertreterInnen der Partei Die Mitte für den Gegenvorschlag gestimmt haben. In der Vernehmlassung hatte sich die Partei noch gegen neue Kernkraftwerke ausgesprochen. Mitte-Ständerat Daniel Fessler begründet dies mit einer Signalwirkung.
Das vom Parlament vor bald 10 Jahren festgeschriebene Verbot des Erteilens von Rahmenbewilligungen für die Erstellung von Kernkraftwerken sollte daher im Sinne eines Signals aufgehoben werden, ob es später effektiv einmal zur Planung und Realisierung eines neuen Kernkraftwerkes kommen wird, ist damit noch nicht entschieden.
Die Ratslinke sprach sich gegen Initiative und gegen Vorschlag aus. Neue AKW könnten aufgrund der langen Planungs- und Bauzeiten keinen relevanten Beitrag zur Erreichung der Klimaziele und zur Sicherstellung der Stromversorgung leisten.
Der Nationalrat hat sich gestern im Rahmen einer Sondersession mit dem Thema Sicherheit befasst. Dabei hat die Große Kammer Beschlüsse gefällt, die im Zusammenhang mit Kundgebungen stehen.
So sollen nach dem Willen des Nationalrats neu Sicherheitskosten auf die VeranstalterInnen abgewälzt werden können. Dies soll dann der Fall sein, wenn Demonstrationsteilnehmende Gewalt anwenden. Der entsprechende Vorstoß kam aus der Partei Die Mitte. Der Kanton Bern kennt eine solche Regelung bereits. Ebenfalls angenommen hat der Nationalrat einen Vorstoß zur Dauer der vorläufigen Festnahme. Neu soll die Polizei Menschen 48 Stunden lang festhalten können, statt 24 Stunden. Dieser Vorstoß kam aus den Reihen der FDP.
In derselben Sondersession hat der Nationalrat Verschärfungen im Asylbereich beschlossen.
Der Rat sprach sich unter anderem für die neue Asylstrategie der SVP aus. Diese verlangt unter anderem, dass die Anzahl der Asylgesuche und die Asylkosten deutlich reduziert werden. Asyl- und Beschwerdeverfahren sollen demnach beschleunigt werden und die Behörden sollen mehr Rückführungen durchführen. Ebenfalls gestern hat der Nationalrat beschlossen, die Fristen zu verlängern bei Härtefallgesuchen im Asylbereich. Demnach müssen Sans-Papiers 10 Jahre warten, bis sie ein Härtefallgesuch stellen können. Bei Asylsuchenden sollen es neu 8 Jahre sein. Für vorläufig Aufgenommene soll die bisherige Frist von 5 Jahren gelten. Die Ratslinke sprach sich gegen die Motion aus. Die grüne Nationalrätin Greta Gysin sagte, längere Fristen verhinderten die Integration.
Die Motion geht von einer falschen Diagnose aus und schlägt eine Maßnahme vor, die vor allem eines bewirken dürfte. Sie erschwert die Integration von Menschen, die faktisch über lange Zeit in unserem Land leben.
Der Nationalrat hat sich zudem für mehr Schutz von Frauen ohne Aufenthaltsrecht ausgesprochen.
Der Rat stimmte einem entsprechenden Vorstoß der SP zu. Frauen ohne Aufenthaltsrecht sollen sich einfacher an die Behörden wenden können, wenn sie Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt sind. Eine Anzeige gegen die Täter soll möglich sein, ohne dass die Behörden den Straftatbestand des illegalen Aufenthalts zur Anzeige bringen müssen.
Wir bleiben bei Parlamentsbeschlüssen, wechseln aber ins Rathaus. Dort tagt derzeit das Berner Kantonsparlament.
Auch hier fiel gestern ein Entscheid beim Opferschutz. Der Große Rat hat einstimmig beschlossen, dass Kontaktverbote künftig kantonsübergreifend gelten sollen. Die Kantonsregierung hat nun den Auftrag, sich für den interkantonalen Datenaustausch im Bereich des Gewaltschutzes einzusetzen.
In Zukunft durchlaufen plattformbasierte Fahrdienste wie Uber und Bolt im Kanton Bern ein vereinfachtes Bewilligungsverfahren.
Das hat der Große Rat gestern beschlossen in der 2. Lesung des Gesetzes über Taxis und Limousinendienste. Eine umfassende Bewilligungspflicht brauchen künftig nur noch klassische Taxis. Gewisse Privilegien bleiben ihnen aber vorbehalten. Beispielsweise dürfen sie Standplätze von Gemeinden nutzen und die Busspur befahren. Die Ratslinke sprach sich gegen diese Aufweichung der Richtlinien aus. Sie forderte gleich lange Spieße für alle.
Der Große Rat will nun doch Gefängniscontainer.
Das Parlament hat gestern eine entsprechende Motion knapp angenommen. Dabei handelt es sich um eine Notmaßnahme, weil die Berner Gefängnisse überbelegt sind. Grund dafür ist unter anderem eine IT-Panne bei den Ersatzfreiheitsstrafen. In der Vergangenheit hat der Große Rat einen Antrag der Regierung abgelehnt, die einen Kredit für Gefängniscontainer gefordert hatte. Nun hat er eine Motion angenommen, die eine abgespeckte Variante des Regierungsantrags darstellt.
Soweit die Meldungen aus der Frühlingssession. Wir kommen zu den weiteren Meldungen. Olympische Winterspiele in der Schweiz. Diese Idee findet Unterstützung im Kanton Bern. Sarah Heinzmann mit den Details.
Der Berner Regierungsrat begrüßt grundsätzlich eine Kandidatur für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038. Das schreibt die Kantonsregierung in ihrer Antwort auf die Vernehmlassung des Bundes. Besonders positiv beurteilt der Regierungsrat den geplanten dezentralen Ansatz. Wettkämpfe sollen an verschiedenen Orten stattfinden und vor allem in bestehenden Sportanlagen. Das könne Chancen bringen für Sport, Tourismus und die Region. Der Regierungsrat knüpft seine Unterstützung jedoch an klare Bedingungen. Die Finanzierung der Spiele müsse gesichert sein. Eine Defizitgarantie durch den Kanton schließt der Kanton Bern aus. Diese müsse von privater Seite kommen. Zudem fordert der Regierungsrat einen engen Einbezug in die weitere Planung und möglichst früh Klarheit darüber, wie die Kosten zwischen Bund und Kantonen verteilt werden. Dies sei auch wichtig im Hinblick auf eine mögliche Volksabstimmung.
Nach dem Brand in Kerzers wurden alle Todesopfer identifiziert.
Insgesamt starben bei dem Brand 6 Personen. Neben dem mutmaßlichen Brandstifter sei auch der Chauffeur des Postautos ums Leben gekommen. Bei den weiteren Todesopfern handelt es sich um 2 Frauen im Alter von 25 und 39 Jahren sowie 2 Männer im Alter von 16 und 29 Jahren, alle in der Region wohnhaft. 2 Personen befinden sich derzeit noch im Spital. Die Ermittlungen werden fortgesetzt zu die Kantonspolizei Freiburg. Der Brand wurde laut Polizei absichtlich ausgelöst.
Anscheinend soll in der Schweiz ein terroristischer Anschlag mit Messern im Namen des IS geplant worden sein.
Die Bundesanwaltschaft erhebt Anklage gegen einen jungen Deutschschweizer wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation strafbarer Vorbereitungshandlungen zu Mord sowie des Herstellens, Lagerns und Besitzes von Gewaltdarstellungen. Der 18-Jährige mit Wohnsitz im Kanton Aargau soll geplant haben, mit einem Messer einen Anschlag im Namen der in der Schweiz verbotenen terroristischen Organisation Islamischer Staat durchzuführen. Das berichtet die Bundesanwaltschaft. Dazu soll er entsprechende Vorbereitungen getroffen haben.
Nach Deutschland. In der Nacht sind PilotInnen der Lufthansa in einen zweitägigen Streik getreten.
Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit, wie der Deutschlandfunk berichtet. Vom Streik betroffen sind die Flughäfen Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamburg und Stuttgart sowie die internationalen Drehkreuze Frankfurt am Main und München. Trotz des Ausstands will die Fluggesellschaft mehr als die Hälfte ihres Programms aufrechterhalten, indem sie größere Flugzeuge sowie freiwillige Crews einsetzt. Hintergrund dieses Konflikts sind festgefahrene Tarifverhandlungen über die Vergütung sowie die betriebliche Altersversorgung.
In den Sudan. Mindestens 17 Personen kamen bei einem Angriff auf eine Schule ums Leben, die meisten davon Schulkinder.
Nach Angaben von Behörden schlug eine mit Sprengstoff beladene Drohne gestern in eine Sekundarschule sowie in ein Gesundheitszentrum ein. Für den Angriff verantwortlich gemacht werden die paramilitärischen Rapid Support Forces. Mehrere weitere Menschen wurden verletzt. Der Sudan steckt seit fast 3 Jahren in einem blutigen Machtkampf zwischen der Armee und den Rapid Support Forces. Der Krieg hat laut UNO bereits mehr als 40.000 Menschen das Leben gekostet. Hilfsorganisationen gehen jedoch von deutlich höheren Zahlen aus. Immer wieder geraten dabei auch zivile Einrichtungen wie eben Schulen oder Spitäler ins Visier. Internationale Organisationen warnen vor einer sich weiter verschärfenden humanitären Krise im Land. ExpertInnen sprechen von Anzeichen eines Völkermordes.
Spanien zieht heute seinen Botschafter aus Israel ab.
Dieser Schritt markiert die jüngste Eskalation in den diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die seit dem Beginn des Gaza-Krieges stark belastet sind. Regierungschef Sanchez kritisiert zudem den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran als Bruch des Völkerrechts, das berichtet Reuters.
Luftangriffe treffen den Libanon weiter.
Israelische Streitkräfte haben heute früh eine Angriffswelle auf den Libanon gestartet. Dabei wurden mindestens 7 Menschen an der Küstenpromenade von Zentralbeirut getötet, wie der britische Guardian berichtet. Die Offensive Israels richtet sich gegen die Iran-unterstützende Hisbollah. Laut libanesischen Behörden mussten wegen israelischen Luftangriffen bisher rund 800 Menschen ihre Häuser verlassen. Geheimdienstliche Informationen aus den USA deuten indes darauf hin, dass die Führung des Irans nach fast 2 Wochen unaufhörlicher Angriffe weitergehend intakt sei. Es deutet zumindest in absehbarer Zeit nichts auf einen Zusammenbruch hin, das berichtet Reuters.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann, Noah Piu und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. Die Nacht auf Freitag ist sternenklar, die Temperaturen sinken unter den Gefrierpunkt. Der Freitag startet bewölkt, tagsüber ist es vorwiegend sonnig, bei Höchsttemperaturen von 15 Grad. Gegen Abend ist es bedeckt und trocken. In der Nacht auf Samstag setzt Regen ein, bei Temperaturen um 5 Grad. Könnte es zwischendurch gar schneien. Am Sonntag ist es bewölkt und trocken, gegen Nachmittag teilweise sonnig, bei Temperaturen zwischen 0 und 7 Grad. Der aktuelle Kälteeinbruch ist gemäß Meteo Schweiz eine Rückkehr zur Normalität. Seit Mitte Februar sorgte ein Hoch für zu warme Temperaturen, die normalerweise erst in der zweiten Aprilhälfte erreicht werden. Der Pollenbericht warnt vor einer hohen Konzentration von Ulmen, Pappel sowie Weidepollen in der Luft.
Rabe Info.
Viele Menschen beziehen im Kanton Bern keine Sozialleistungen, obwohl sie Anrecht darauf hätten. Grossrätin Rahel Ruch des Grünen Bündnisses will das nun ändern. Eine Informationskampagne soll aufklären, Sarah Heinzmann berichtet.
Wie viele Personen beziehen im Kanton Bern keine Sozialleistungen, obwohl sie Anrecht darauf hätten? Es ist nicht ganz einfach, diese Frage zu beantworten, denn diese Personen sind meistens eben nicht verzeichnet. Doch eine Studie der Berner Fachhochschule probiert hier Auskunft zu geben. Und die Studie schätzt, jede dritte Person, die Anrecht auf Sozialleistungen hätte, verzichtet darauf. Dazu die Großrätin Rahel Ruch.
So viele Menschen, die haben eigentlich keinen Zugang zum sozialen Netz und aus meiner Sicht ist das eigentlich ein Versagen des Sozialstaats.
Die zweite Frage, wieso beziehen diese Menschen keine Sozialleistungen? Erneut die Großrätin Rahel Ruch.
Ein Punkt ist Nichtwissen, also es gibt doch einen beträchtlichen Anteil von Menschen, die gar nicht wissen, dass sie Anrecht auf Sozialhilfe hätten. Ein anderer Grund ist Scham, das sieht man auch daran, dass die Nichtbezugsquote in ländlichen Gebieten tendenziell höher ist als in Städten, also dort, wo die soziale Kontrolle höher ist, will man nicht aus Scham Sozialhilfe beziehen. Dann gibt es natürlich auch noch weitere Gründe, wie zum Beispiel Angst vor ausländerrechtlichen Sanktionen.
Tatsächlich kann es negative Konsequenzen haben, wenn eine Person ohne Schweizer Pass Sozialleistungen bezieht. In den allermeisten Fällen beziehen Personen aber keine Sozialleistungen, weil sie schlicht nicht wissen, dass sie Anrecht darauf hätten. Das soll sich nun ändern. Rahel Ruch will, dass der Kanton Bern eine Informationskampagne lanciert, um über diese Sozialleistungen aufzuklären. Eine ähnliche Kampagne lief bereits im Kanton Jura sehr erfolgreich. Inserate in Zeitungen und Plakate sollten Menschen in finanzieller Not erreichen. Auch Sozialwerke und Kirchen unterstützten die Aktion. Betroffene konnten sich per SMS oder online direkt melden. Ziel war so ein niederschwelliger Zugang zu Sozialleistungen. Weit über 100 Personen stellten daraufhin ein Gesuch, viel mehr als ursprünglich erwartet. Diese Kampagne im Jura sei ein Vorbild gewesen, so Rahel Ruch.
Man stellt sich vielleicht bei Kampagne etwas ein bisschen Falsches vor. Es geht nicht darum, teure Inserate oder Plakatkampagnen zu machen, sondern es geht darum, dort, wo man die Leute erreichen kann, also zum Beispiel über Hilfswerke, über aufsuchende Sozialarbeit, zu den Leuten zu gelangen und sie über das Recht, Sozialhilfe zu beziehen, zu informieren, auf eine Art und Weise, wie es die Leute eben auch verstehen, wie es zu ihnen dann wirklich kommt. Ich denke, das ist das Wichtige.
Rahel Ruch hat vor rund einem Jahr im Grossen Rat eine Motion eingereicht. Heute wird sie diskutiert. Der Regierungsrat empfiehlt den Vorstoß jedoch zur Ablehnung. Er sei der Ansicht, dass die vorhandenen Informations- und Unterstützungsangebote ausreichen, um den Zugang zu Sozialleistungen zu gewähren. In der heutigen Parlamentsdebatte könnte die Motion von Rahel Ruch einen schweren Stand haben. Linke Anliegen haben es in dieser Session besonders schwer, denn sie werden häufig von der bürgerlichen Mehrheit überstimmt. Die Motion ist für heute traktandiert. Motionärin Rahel Ruch bleibt aber zuversichtlich.
Es ist eine kleine Maßnahme. Es geht hier nicht um mehr Leistungen, sondern es geht nur darum, dass die Menschen, die eigentlich das Anrecht auf eine Leistung des Staats haben, dass sie auch davon wissen, dass sie darüber informiert sind, dass sie informiert entscheiden können. Und ich denke, das ist etwas, das eigentlich auch große Teile der Mitte beispielsweise begrüßen müssten. Es ist ja auch so, dass die SP und die EVP den Vorstoß mit eingereicht haben.
Ob die Mehrheit des Grossen Rates dieser Argumentation folgen wird, das zeigt sich in den nächsten Stunden.
Rabe Info.
Der gestrige 11. März wird in die Geschichtsbücher Lateinamerikas eingehen. In Chile wurde José Antonio Kast zum Präsidenten vereidigt. Kast ist ein ultrarechter Abtreibungsgegner, der bei Migrationsthemen mit eiserner Hand regieren will. Sein Amtsantritt stellt den schärfsten Rechtsruck seit dem Ende der blutigen Militärdiktatur unter Augusto Pinochet dar. Noch vor wenigen Jahren schien das Land politisch in eine ganz andere Richtung zu gehen, mit einer starken progressiven Bewegung, einem verfassungsgebenden Prozess und dem jungen linken Präsidenten Gabriel Boric. Wie kam es zu diesem politischen Umschwung? Das wollte Sarah Heinzmann von Cecilie Schildberg wissen. Cecilie Schildberg ist promovierte Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santiago de Chile.
In der Tat erleben wir gerade einen sogenannten Rechtsruck in Chile. Ein extrem rechter Präsident, José Antonio Kast, wird die Präsidentschaft in Chile übernehmen. Er wurde im Dezember in der Stichwahl zum neuen Präsidenten von Chile gewählt. Und dieser Umschwung von einer doch sehr jungen, progressiven Regierung, die 2022 das Ruder übernommen hatte in Chile, lässt sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Also einmal gibt es eine ziemliche politische Ernüchterung in Chile, die aufgrund der gescheiterten Verfassungsreferenden zutage getreten ist und dass auch eben die Reformen und die Transformation, mit der auch die progressive Regierung an die Macht gekommen ist, nicht umgesetzt werden konnten. Und natürlich gibt es auch neue Probleme, neue Prioritäten in Chile, wie zum Beispiel die Sicherheitskrise. Da hat die Bevölkerung so ein Empfinden, dass es da jetzt irgendwie jemand anderes mal an die Macht kommen muss, mit Versprechen, härter gegen diese Delinquenz vorzugehen.
Dieses Sicherheitsthema, das war ja das zentrale Thema im Wahlkampf von Kast. Wieso genau bewegt das Sicherheitsthema die chilenische Bevölkerung so stark momentan?
Auf der einen Seite ist es eine neue Form von Kriminalität, die nach Chile gekommen ist, was es vorher in Chile nicht gab. Und wenn so etwas kommt, dann erschreckt das natürlich erstmal und verunsichert auch. Dann würde ich auch sagen, dass die Pandemie oder die Folgen der Pandemie schon auch ein gewisses Klima der Angst damals auch hinterlassen hat. Hier gab es ja auch einen sehr starken Lockdown und diese Verunsicherung, obgleich Chile die Pandemie ganz gut gemanagt hat, aber trotzdem war das natürlich eine globale Verunsicherung auch, wo dann mit diesen neuen Themen zusammengegangen sind.
Welchen Faktor genau haben hier die Medien daran, diese Angst zu schüren?
Also die Medien spielen hier eine wichtige Rolle, denn sie greifen sind sehr sensationsorientiert und greifen eben jede Form von Kriminalität oder Gewaltverbrechen sehr gerne auf und schlachten es medial aus. Und eigentlich, wenn man das Fernsehen hier anmacht und guckt, dann sieht man entweder immer nur solche Alarm- und Gewaltnachrichten oder eben es ist ein leichtes Unterhaltungsprogramm, aber es ist wenig seriöse, objektive oder neutrale Berichterstattung und das beeinflusst die Menschen.
Wir haben es zu Beginn angesprochen, in den vergangenen Jahren gab es in Chile starke soziale Bewegungen für mehr Rechte und für mehr politische Teilhabe, beispielsweise von Frauen, aber auch von indigenen Gruppierungen, von queeren Gruppierungen. Inwiefern ist Kast politisch ein Gegensatz zu diesen starken sozialen Bewegungen, die man in den letzten Jahren in Chile gesehen hat?
Kast steht diesen Positionen eigentlich diametral entgegen. Er ist ein sehr konservativer, religiös geprägter Politiker. Also er ist gegen Feminismus, er ist für traditionelle Rollenverständnisse, er spricht sich gegen jede oder hat sich in der Vergangenheit gegen jede Form von Abtreibung ausgesprochen. wenn diese Themen in der Regierung, in der neuen Regierungszeit hochkommen, kann das natürlich zu Konflikten mit der Zivilgesellschaft führen. Aber das wissen wir bisher noch nicht. Man muss sagen, dass Kast seinen Wahlkampf so geführt hat, dass er gerade diese Themen ausgeschlossen hat, was vermutlich auch seinen Wahlsieg begünstigt hat.
Sie meinten gerade, dass sich Kast vor allem auch auf Sicherheitsfragen und Migrationsfragen fokussiert hat. Hat José Antonio Kast während seines Wahlkampfs sich auch schon geäußert, welche Art von Außenpolitik er während seiner Präsidentschaft vertreten will? Gibt es da irgendwelche Analysen oder Einschätzungen?
Wir haben gesehen, dass er kurz vor seinem Amtsantritt in die USA geflogen ist, um bei diesem Treffen der lateinamerikanischen Staaten unter Trump teilzunehmen. Er hat auch viele Reisen zu anderen Präsidenten und Ideologen der Ultrarechten in der Welt gemacht und sich immer dort eigentlich einsortiert. Allerdings, wenn er dann zurück nach Chile kommt, rudert er auch meistens etwas zurück, wohl wissend, dass in Chile so extreme Positionen gar nicht so gut ankommen in der Bevölkerung. Im Prinzip wissen wir noch nicht, wie er und seine Regierung sich positionieren wird. Für Europa wird es insbesondere im Rahmen der internationalen Institutionen interessant sein, ob die bisher auch traditionell gute Kooperation mit Chile innerhalb des UN-Systems weiter so wird laufen können oder ob sich die neue Regierung anders positionieren wird, was natürlich einen Verlust an Übereinstimmung und Zusammenarbeit bedeuten könnte.
Was Sie gerade beschreiben, diese Neoliberalisierungen, mehr Repression, eine starke Hand des Staates, damit ist Kast ja nicht alleine in Lateinamerika. Viele andere Präsidenten im Umfeld haben ja ein sehr ähnliches Regierungsversprechen, etwa Javier Milei in Argentinien, damals Jair Bolsonaro in Brasilien oder Nayib Bukele in El Salvador. Sehen Sie in Kast eben auch einen Vertreter dieses neuen Typus von rechten Führungspersonen in Lateinamerika oder unterscheidet er sich da ein bisschen?
Viele Politikwissenschaftler ordnen José Antonio Kast ganz klar in diese neue Welle der Radikalen bzw. Ultrarechten in Lateinamerika ein, zu der eben die genannten gehören. Sie haben gemeinsam, dass sie eben von einer stark eine Law-and-Order-Politik betonen mit Sicherheit, militärischen Mitteln gegen Kriminalität und eine harte Strafpolitik ankündigen, einen massiven Antimigrationsdiskurs verfolgen, ne, mit einer restriktiven Einwanderungspolitik und Abschiebung, ein konservativer Kulturkampf im Sinne einer Ablehnung feministischer und progressiver gesellschaftspolitischer Reformen. Und es zeichnet sie auch alle eine gewisse populistische Rhetorik aus. Insofern reiht sich Kast hier mit seinem Wahlsieg eigentlich in diese regionale Rechtsverschiebung rein. Allerdings muss man sagen, gibt es auch Unterschiede. Bukele wie auch Milei waren eher Außenseiter, die an die Macht gekommen sind. Und Kast ist ein langjähriger Politiker hier in Chile. Im Gegensatz zu Bukele hat Kast bisher keine offen autoritären institutionellen Reformen vorgeschlagen. Also er bewegt sich innerhalb der demokratischen Institution Chiles und seine Aussagen bisher sagen auch, dass er die respektieren will. Und eben er ist nicht dieser Outsider wie andere, sondern er ist ein langjähriger Parlamentarier und Teil der traditionellen politischen Elite.
Cecilie Schildberg haben wir gehört. Sie leitet das chilenische Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santiago. Die Friedrich-Ebert-Stiftung steht der deutschen SPD nahe.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und wir gehen mit BKA on Air, die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, ist ein Magazin, das alle zwei Wochen wortwörtlich als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durchs Heft oder nutzen die Online-Plattform. Die Redaktion ist immer donnerstags zu Gast im Rabe Info. Und einmal im Monat bringt sie eine Bildbetrachtung mit. BKA-Autorin Melina Tenisch hat die Kunsthalle Bern besucht. In einer poetischen Bildbetrachtung der Arbeit «The Liberation of Animals from Their Cages 3» aus dem Jahr 2008 teilt sie mit uns schon mal einen Höreindruck der Arbeit von Lin May Said.
Das Relief gleicht einem Bühnenbild, es nimmt sich den Raum. Mir scheint, als wolle es am Geschehen hier, in diesem Moment, in diesem Ausstellungsraum in der Kunsthalle teilhaben. Das langlebige Styropor steht im Kontrast zur Fragilität des Reliefs. Ich blicke auf diese utopische Szene auf 70 x 100 x 32 cm, in der Mensch und Tier friedlich beisammen sind. Sie feiern diese Befreiung mit Musik. Die Ausdrücke in ihren Gesichtern scheinen zu sagen, wir haben uns das Verweilen verdient. Ein Regenbogen erhellt die Szene, der Regen ist vorüber und pastellfarbene Linien bilden sich über ihren Köpfen hinweg. Die 2023 verstorbene deutsch-irakische Künstlerin Lin May Said setzte sich für die Entlassung der Tiere aus der Unterdrückung durch den Menschen ein. In ihren Arbeiten bildete sie Tiere als ebenbürtige Wesen ab und zeigte sie während und nach ihrer Befreiung. Sie verzichtete bewusst darauf, die reale Gewalt in ihrer Bildsprache zu reproduzieren. Die Befreiung setzt ein Umdenken voraus. Wir Menschen stellen uns seit langer Zeit über sie. Wir bedienen uns ihres Fleisches, ihrer Haut, ihrer Würde. Wann kommt die Zeit, und wo ist der Ort für Koexistenz ohne Hierarchie? Ich hoffe, wir finden ihn. Danke für deine Bemühungen, uns ein kleines Stück näher dorthin zu bringen, Lin May Said.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 12. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.